Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Ein Optimist und ein Pessimist laufen gemeinsam durch einen dunklen Tunnel. Der Optimist sagt: Hey, sieh doch, da hinten ist ein Licht. Endlich, wir sind gerettet. Der Pessimist antwortet: Von wegen, das ist nur die entgegenkommende Lok. Gleich werden wir sterben. Dieses alte Späßchen zeigt bereits, was wir heute über den Pessimismus denken. Eine Art der Wahrnehmung, bei der man immer das Schlimmste von der Zukunft erwartet. Entsprechend unbeliebt ist dieser Denkstil natürlich heutzutage. Und dennoch ist das alles gar nicht so ganz eindeutig. Über das Schwarzsehen existieren nämlich sehr viele Halbwahrheiten, die wir heute einmal etwas kritischer betrachten wollen. Ist negatives Denken wirklich nur negativ? Führt Pessimismus zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, dass es also dann letztlich so schlimm kommt, wie man es erwartet hat? Was passiert im Kopf und im Körper, wenn wir wenig zuversichtlich nach vorne blicken? Und stimmt es, dass Pessimisten immer den Fortschritt aufhalten oder machen sie ihn manchmal vielleicht überhaupt erst möglich? In dieser Folge werden wir den Pessimisten einmal ins Gehirn schauen und ihnen ein paar Erkältungsviren dabei ins Gesicht blasen. Es muss leider sein. Danach reisen wir gemeinsam mit dem Philosophen Schopenhauer ins Jammertal. Wir werden im alten Troja vorbeischauen und mit einem berühmten Forschungsschiff zu einer Expedition in die Antarktis aufbrechen, die in die Geschichte eingehen. Zurück in der nahen Gegenwart machen wir eine erfreuliche Entdeckung, und zwar in der Stratosphäre unseres Planeten. Das ist übrigens die 67. Folge von Gehirn gehört. 67, verstehen Sie? 67. Laut meiner Kinder könnte das ein vielsagendes Omen sein, aber ich bleibe positiv, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie brauchen nicht mit dem Schlimmsten rechnen. Es wird eine ganz leichte Podcast-Episode, versprochen. Seien Sie herzlich willkommen. Wir beginnen wie immer ganz vorne, wo auch sonst. Und stellen uns die Frage, was heißt Pessimismus überhaupt? Die skurrilsten Umschreibungen finden wir auf spaßigen Postkarten. Also da stehen dann so Sachen wie: Pessimisten sind Menschen, die ständig schwarz malen und das in schillerndsten Farben. Das fand ich schon mal sehr treffend. Oder, was habe ich noch gefunden? Pessimisten sind Menschen, die sich selbst dann über den Lärm an der Tür beschweren, wenn das Glück bei ihnen anklopft. Und auch sehr poetisch fand ich: Pessimisten sind Menschen, die davon überzeugt sind, ein Stein, der ihnen vom Herzen fällt, fiele ihnen dabei auf den Fuß. Solche Sprüche sind natürlich keine lupenreinen Definitionen, aber sie geben schon mal ganz gut die Richtung vor. Pessimismus ist im Kern eine Erwartungshaltung, immer vom Schlechtesten auszugehen. Der Begriff selbst leitet sich vom lateinischen Wort pessimus ab, also dem Superlativ von malus, schlecht, also in dem Sinne hier der oder das Schlechteste. Pessimisten sitzen nicht schwermütig in der Ecke, weinen und darben um die Schlechtigkeit in der Welt. Oft sind es ganz subtile Verhaltensweisen im Alltag, an denen man sie erkennt, in unterschiedlichen Graduierungen, von leichten bis hin zu schweren Ausprägungen. Es können beispielsweise Menschen sein, die nicht von einem offenen Buffet essen, weil sie Angst haben, die Mayonnaise könnte schlecht sein. Oder die ihre Aktien schon bei geringsten Kursschwankungen aus Angst vor einem drohenden Absturz schnell wieder loswerden. Oder Menschen, die eine Zimmerpflanze kaufen und sich zuallererst im Internet informieren, woran sie eingehen könnte. Manchmal beziehen sich ihre negativen Erwartungen auf das eigene Leben und manchmal auch mehr auf die Welt an sich. Aber irgendein Gefühl von Bedrohung ist fast immer und irgendwo lauert eine Gefahr. Die Wahrnehmung von Pessimisten ist dabei übrigens nicht immer völlig unrealistisch, aber oft übertrieben und teilweise zumindest etwas verzerrt. Wer pessimistisch denkt, tut das in der Regel aus einer von drei Gründen. Grund Nummer eins, Temperament. Betroffene neigen also von ihrer Persönlichkeitsstruktur zu negativen Erwartungen. Man war halt immer schon ein bisschen so. In diesem Fall spricht man auch vom sogenannten dispositionellen Pessimismus. Grund Nummer zwei ist die Biografie. Die Angewohnheit, das Negative zu erwarten, entwickelt sich im Laufe des Lebens, einfach weil man zahlreiche Enttäuschungen erleben musste und irgendwann einfach das Vertrauen in das Gute und seine eigene Kraft, das Leben zu gestalten, verloren hat. Und Grund Nummer 3 ist die Strategie. Das ist der wahrscheinlich am wenigsten bekannte Grund für Pessimismus. Betroffene möchten sich dadurch schützen. Sie erwarten also ganz bewusst, dass sich bestimmte Dinge in naher Zukunft schlecht entwickeln werden, um im Nachhinein weniger enttäuscht zu sein. In diesem Fall spricht man vom sogenannten defensiven Pessimismus. Das kann sogar funktionieren. Eine Untersuchung der California University in Riverside zeigte vor wenigen Jahren, dass Studenten, die sich vor einer Prüfung bewusst pessimistischer zeigten, bei einem schlechten Ergebnis weniger in einem emotionalen Loch versanken. Defensiver Pessimismus wirkt, wenn man so will, wie eine vorweggenommene Niederlage, mit dem beruhigenden Gefühl, später sagen zu können, seht ihr, ich hab's ja gewusst. Natürlich hat es pessimistisch denkende Menschen immer schon gegeben. Aber das Konzept des Pessimismus, zumindest so wie wir ihn heute verstehen, entstand eigentlich erst während der Zeit der Aufklärung. So ein bisschen als Art Gegenreaktion auf den Optimismus. Richtig populär wurde der Pessimismus dann etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar durch den deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer. Bei ihm wurde Pessimismus zu einer Art Weltanschauung. Er schrieb, die Welt sei ein Jammertal voller Leiden und das Leben sei im Wesentlichen von Kummer geprägt. Glück sei eher die Ausnahme und praktisch nie die Regel und so weiter. Von Schopenhauer stammen so aufbauende Sätze wie, das Leben schwingt wie ein Pendel zwischen Schmerz und Langeweile hin und her. Ich sage es Ihnen, wenn Sie sich mal so richtig in eine Depression hineinlesen möchten, dann schmökern Sie am besten ein bisschen in Schopenhauers Werken, dann geht's ganz schnell abwärts. Schopenhauer war ein solcher Misanthrop, dass er sogar seinen eigenen Hund Atman oft Mensch nannte. Und zwar immer dann, wenn er sich über ihn ärgerte. Boah, ich denke mir manchmal, meine Güte, was muss der arme Mann schlechte Erfahrungen auf dieser Welt gemacht haben. Aber immerhin, dies zu seiner Ehrenrettung, als Schopenhauer 1860 in Frankfurt friedlich in seinem Sessel entschlief, lag sein lieber Hund zu seinen Füßen. Ist das nicht schön? Tja, sie sind eben doch die besten Freunde des Menschen, selbst wenn es sich um ausgemachte Pessimisten handelt. Die negative Sicht auf die Welt und das Leben entstammt somit keiner klinisch-psychologischen Tradition, sondern einer philosophischen. Das ist wichtig hier festzustellen, denn es ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass der Pessimismus in der europäischen Geistesgeschichte zeitweise ein Zeichen von intellektuellem Tiefgang und von moralischer Redlichkeit war. In Ostasien denken viele Menschen bis heute so. In Japan beispielsweise wird mit dem Konzept der Mono no Aware auch eine leise Melancholie beschrieben, die das Ende aller Dinge bzw. den Untergang betont. Auch hier sind die negativen Erwartungen in dem Sinne jetzt kein Defizit oder ein Mangel, sondern eigentlich eine ästhetisch stimmige Haltung zum Leben, ja, die eine gewisse Traurigkeit mit tiefer Wertschätzung für das Vergängliche verbindet. Und auch im Daoismus gilt ein realistischer Blick, der auch mal schmerzvoll auf die Zukunft blickt, als Tugend. Übermäßiger Optimismus wird dort eher skeptisch gesehen. Jetzt können Sie sich sicher vorstellen, dass ein Investmentbanker aus Frankfurt mit Mono no Aware wenig anfangen kann. Und auch ein texanischer Viehhändler wird tief in seinem Herzen wahrscheinlich eher selten ein überzeugter Daoist sein. In den modernen, westlich orientierten Kulturen ist negatives Denken heute schlichtweg unbeliebt. Es hat einfach einen sehr, sehr schweren Stand. Pessimisten küsst man nicht, hieß ein populärwissenschaftliches Buch von Martin Seligman, der Anfang des neuen Jahrtausends die sogenannte positive Psychologie begründete. Eindeutiger kann man eine ablehnende Haltung kaum zum Ausdruck bringen. Heute sehen es viele modern denkende Psychologen Gott sei Dank etwas anders, aber Zum Zeitpunkt, als die positive Psychologie gerade entstand, wurde der Optimismus nahezu pseudoreligiös emporgehoben. Und den Pessimismus galt es dringend zu überwinden, wenn man auch nur ansatzweise glücklich werden wollte. Denn was man negativ erwarte, das käme schließlich ja auch meist so. So als würde man mit seinen negativen Gedanken und Gefühlen das Schlechte magisch anziehen. Aber stimmt denn das überhaupt? Gibt es überhaupt so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung? Als die Bauherren im italienischen Pisa Ende des 12. Jahrhunderts den Grundstein für ihren berühmten Glockenturm legten, sagten sie, ach, das wird schon schief gehen. Ha, und genau so kam es. Aber von diesem uralten Witz mal abgesehen, führt eine negative Erwartungshaltung wirklich dazu, dass die Dinge so kommen wie befürchtet? Der Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung wurde im Jahr 1948 von dem Soziologen Merton geprägt. Er stellte damals fest, dass bestimmte Erwartungen dazu führen können, dass es auch so kommt, wie man es erwartet hat. Aber nur, Achtung, wenn man daraufhin auch sein Verhalten änderte und dadurch das erwartete Ergebnis auch wahrscheinlicher wurde. Ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie pauken für eine Prüfung und sind überzeugt, dass Sie den Lernstoff niemals rechtzeitig bewältigen können. Dann könnte es dazu führen, dass Sie daraufhin weniger engagiert lernen, genau dadurch die Prüfung in der Woche drauf auch tatsächlich nicht bestehen. Ein anderes Beispiel. Sie sind überzeugt davon, dass ein neues Medikament, das Sie wegen irgendetwas einnehmen müssen, als Nebenwirkung Herzrasen verursachen könnte. Daraufhin beobachten Sie permanent ganz überängstlich Ihren Puls, versetzen sich in Stress und siehe da, der Puls steigt. Gefühlt hatten Sie in beiden Fällen recht. Es kam wie erwartet. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Ihre Gedanken konnten nur deswegen Realität schaffen, weil sie ihr Verhalten änderten und damit genau die Entwicklung anstießen, die sie erwartet hatten. Sie waren es, der weniger motiviert gelernt hat, weil sie dachten, es bringt ja eh nichts. Und sie waren es auch, der wegen möglicher Nebenwirkungen in Angst geriet und dadurch eine höhere Pulsrate entwickelte. Selbsterfüllende Prophezeiungen manifestieren sich nicht auf irgendeine magische Art und Weise, sondern sie sind immer das Ergebnis eines entsprechenden Verhaltens. Sie sind kein mystisches Gesetz, das sich irgendwie schicksalhaft vollzieht. Das ist abergläubischer Unsinn. Die selbsterfüllende Prophezeiung ist ein psychologischer Mechanismus, den wir selbst durch unsere Handlungen in Gang setzen. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Und genau da liegt eine mächtige Stellschraube. Wenn Sie etwas negativ erwarten, sollten Sie aufpassen, dass Sie Ihr Verhalten nicht Ihrer Erwartung anpassen. Handeln Sie am besten stattdessen weiterhin so, als sei alles möglich, auch das Gute. Dann werden Sie sehr oft die wunderschöne Erfahrung machen, dass das meiste gar nicht so schlecht kommt, wie befürchtet, eben weil Sie es mit Ihrem Tun auf eine gute Weise beeinflussen konnten. Gehen wir einen Schritt weiter. In psychologischen Ratgebern, die sich heutzutage leider oft viel zu weit in die Medizin hineinwagen, liest man immer wieder, dass Pessimismus psychisch und physisch krank mache. Das ist zwar nicht alles kompletter Unsinn, aber es ist ebenfalls lange nicht so dramatisch, wie es gerne verkauft wird. Beginnen wir mit der Psyche. Rein statistisch ist Pessimismus ein gewisser Co-Risikofaktor für die Entwicklung einer Depression und etwas geringer auch für eine Angststörung. Allerdings ist er für eine psychische Erkrankung alleine in der Regel nicht ausreichend. Punkt. Man entwickelt also keine Depression, weil man negativer denkt als andere. Für eine echte Depression müssen verschiedene Faktoren zusammenspielen, wie berufliche oder private Belastungen oder eine familiäre Neigung und so weiter. Was dagegen durchaus stimmt, ist, dass ständiges negatives Denken und Erwarten Stress verursachen kann. Das zeigt sich beispielsweise im Verhalten der Blutgefäße während einer Belastung. Wenn man Pessimisten einem Leistungstest unterzieht, dann ist ihre Gefäßverengung und der Blutdruckanstieg währenddessen stärker ausgeprägt als bei Optimisten. Und ihre Gefäßreaktion hält auch länger an, oft über die Situation hinaus. Das heißt, selbst wenn der Test eigentlich schon rum ist, sind Pessimisten auf Gefäßebene immer noch leicht gestresst. Sie erholen sich einfach nicht ganz so schnell von ihren Belastungen. Außerdem steht das Immunsystem bei ihnen unter einer etwas höheren Anforderung. Wer nämlich permanent negativ denkt und immer das Schlimmste erwartet, der unterdrückt wahrscheinlich die zelluläre Immunantwort etwas. Und das wiederum kann Entzündungsprozesse fördern oder sogar Wundheilung verzögern, wie eine Arbeitsgruppe der Ohio State University vor wenigen Jahren einmal herausfand. Und interessanterweise scheinen ausgemachte Pessimisten auch Krankheitserreger etwas schwerer abzuwehren. So wurde einmal in einer Arbeit aus Pittsburgh 334 Probanden gezielt Erkältungsviren ins Gesicht geblasen. Was für eine Unverschämtheit, aber es gab ein saftiges Probandengeld. Die Wissenschaftler wollten schauen, wie anfällig man für eine Ansteckung war und wie gut das Immunsystem der Probanden Krankheitserreger abwehren konnte, je nachdem, ob man eher Optimist oder Pessimist war. Das Ergebnis war, ein negativer Denkstil zeigte zwar keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, aber es zeigte eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit zu erkranken, wenn man sich infiziert hatte. Das ist nicht das Gleiche. Die Pessimisten wurden also nicht leichter oder mehr von Krankheitserreger befallen, aber wenn sie befallen wurden, lösten sie auch eher eine Erkältungserkrankung aus. Ihre sogenannte protektive Immunität lag niedriger, wie man sagt. Das heißt, die innere Abwehr war schlechter. Wahrscheinlich, weil bestimmte Zelltypen durch den Stress des negativen Denkens weniger gut funktionieren. Und dennoch sollten wir bei der Interpretation solcher Ergebnisse immer sehr vorsichtig sein. Pessimismus ist nämlich oft im normalen Alltag gekoppelt an Grübelneigung, an Schlafprobleme, teilweise auch an einen ungesünderen Lebenswandel. Und es ist vermutlich eher die Kombination aus verschiedenen Faktoren, die den Stress verursachen und dann das Immunsystem schwächen. Nicht das pessimistische Denken ganz allein. Und dennoch, falls Sie morgen mit dem Bus zur Arbeit fahren und schlecht drauf sind, können Sie ja sicherheitshalber den Kopf wegdrehen, wenn Sie einen Fahrgast anhustet. Mir ist es wichtig, die Dinge hier etwas zu entdramatisieren, um Menschen, die hin und wieder zu schwermütigen Gedanken neigen, etwas Druck von ihren Schultern zu nehmen. Negativ zu denken allein macht noch nicht krank. Und dennoch kann es natürlich das Wohlbefinden beeinträchtigen und die Stimmung senken, wenn man sich beim Blick in die Zukunft weniger freut, sondern ständig sorgt. Daher möchte ich Ihnen im Folgenden einmal zwei Strategien vorstellen, die Ihnen helfen können, Ihr Schwarzsehen etwas abzuschwächen. Sie haben übrigens nicht zum Ziel, Optimismus zu erzwingen. Das wäre totaler Quatsch, davon halte ich überhaupt nichts. Aber man kann sein positives Denken dadurch etwas begünstigen, dass man übertriebenes Katastrophisieren erkennt, dort wo es stattfindet, und seine ganz starren, schlechten Bedrohungserwartungen etwas aufweicht. Punkt Nummer 1 betrifft unsere Gefühle. Wer weniger pessimistisch denken möchte, muss zuerst seine Emotionen beruhigen. Schwarzseher neigen nämlich dazu, die Alarmzentren in ihrem Gehirn besonders schnell hochzufahren. In einer sehr spannenden Untersuchung der Harvard University sollten Pessimisten einmal Tierfilme schauen über hochgefährliche Giftschlangen. Und währenddessen wurde ihre Hirnaktivität aufgezeichnet. Das Ergebnis war sehr interessant. Je pessimistischer der Denkstil der Probanden war, desto früher und stärker wurden ihre Stress- und Bedrohungszentren aktiv. Und wir alle wissen aus Erfahrung, wenn man einmal in einer Angststimmung ist, gelingt positives Denken kaum noch. Daher gilt immer die Regel, erst die aufgebrachten Gefühle beruhigen und danach in Ruhe die Gedanken ordnen. Und natürlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich jetzt selbst emotional zu beruhigen. Das Treffen mit Freunden, die einem gut tun, körperliche Bewegung oder Ablenkung. Weniger günstig nutzen manche auch Zigaretten, Alkohol oder Beruhigungsmittel. Eine viel gesündere und gleichzeitig hocheffektive Maßnahme zur inneren Beruhigung ist das tiefe Ein- und Ausatmen über ein paar Minuten, vorzugsweise über die Bauchdecke. Eine ganz tolle Arbeit der TU München wies nach, dass bereits ein paar Minuten Tiefenatmung ausreichten, um aufgewühlte Emotionszentren im Gehirn wieder zu befrieden. Und sie zeigte darüber hinaus noch etwas, das ich fast noch spannender fände. Nach ein paar Minuten tiefer Atemzüge bekam das im Gehirn vorne gelegene Kontrollsystem wieder die Oberhand. Dadurch können Alarmregionen wieder besser in Schach gehalten werden und es fällt leichter, eine Situation vernünftiger zu beurteilen und nachfolgend auch angemessener zu handeln. Übrigens hat eine sehr ähnlich emotional dämpfende und rational stärkende Funktion auch das Yoga oder die Meditation. Möglicherweise spielt auch hier die vertiefte Atmung die entscheidende Vermittlerrolle. Und zu guter Letzt können Sie Ihre Emotionen auch etwas runterkochen, indem Sie erstmal über die Sache schlafen. Die Nachtruhe schwächt nämlich unsere ängstlichen Gefühle gehörig ab. Deswegen treffen die meisten Menschen die viel besseren Entscheidungen auch am Morgen nach dem Schlaf und nicht am Abend, wenn das ganze Gehirn vom Tag aufgewühlt ist. Wenn du dir Sorgen machst, leg dich erstmal hin und mach ein Nickerchen, soll Abraham Lincoln mal gesagt haben. Das Zitat stammt aus einer Epoche, in der amerikanische Präsidenten noch weise Dinge gesagt haben. Mein Gott, wo ist diese Zeit hin? Also bitte nehmen Sie mit, um weniger pessimistisch nach vorne zu schauen, sollten Sie Ihren schlechten Gedanken immer zuerst die aufwühlenden Gefühle entziehen. Beruhigen Sie sich, beispielsweise durch Atemübung oder durch was immer Ihnen gut tut und was Sie etwas herunterfährt. Und dann betrachten Sie die Situation noch einmal neu. Sie werden sehen, Sie gelangen in vielen Situationen zu viel weniger pessimistischen Urteilen. Punkt Nummer 2 betrifft unser Denken als solches. Eine schöne Möglichkeit, weniger immer den Teufel an die Wand zu malen, ist gar nicht unbedingt positiver zu denken, sondern einfach erstmal langsamer. Langsamkeit reduziert nämlich pessimistische Verzerrungen im Gehirn, wie ein tolles Experiment der Cambridge University im letzten Jahr belegte. Die Forscher baten 94 Probanden, sich unter sehr unsicheren Bedingungen zwischen verschiedenen Lotterien und Glücksspieloptionen zu entscheiden. Entweder ganz spontan oder mit ein bisschen überlegen. Und es zeigte sich, dass man bei spontanen Entscheidungen die Situation fast immer negativer einschätzte, als sie war. Wenn die Probanden dagegen kurze Zeit zum Nachdenken bekamen, gelang es ihnen, die Situation meist viel besser einzuschätzen. Die Studie erinnert uns an etwas sehr Wichtiges. Die Art, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und wie wir urteilen, kann uns sehr schnell gelingen und das ist mitunter auch schon mal notwendig, keine Frage. Aber meist sind wir besser darin, wenn wir uns etwas mehr Zeit nehmen. Bei einem Computer beurteilen wir die Leistung eines Prozessors oft danach, wie schnell er rechnet. Menschliche Intelligenz funktioniert dagegen besser, wenn sie sich selbst etwas verlangsamt. Und neurophysiologisch wissen wir mittlerweile auch, warum das so ist. Langsames Denken verbessert nämlich die Kommunikation zwischen verschiedenen Hirnregionen. Das heißt, die Netzwerke können jetzt ihre Zusammenarbeit vertiefen. Erfahrungen, Perspektiven und Gefühle kommen in einen lebendigen Dialog. Alles tauscht sich miteinander effektiver aus, wenn es etwas langsamer zugeht. Das kostet etwas mehr Zeit, ja, aber es führt auch zu den saubereren Schlussfolgerungen und oftmals zu den besseren Entscheidungen. Vor vielen Jahren beschrieb der berühmte österreichische Arzt Viktor Frankl, dass der Mensch einen einzigartigen geistigen Raum besäße zwischen einem Reiz und seiner Reaktion auf diesen Reiz. Damit meinte er, dass wir nicht immer sofort und impulshaft reagieren sollten, sondern erstmal kurz nachdenken und die Situation dann bewerten. Dadurch würden wir seltener Opfer von Denkfehlern. Und sollten Sie nach Ihren Überlegungen die Sache dann immer noch innerlich ablehnen, dann ist es okay. Vielleicht gibt es ja einen guten Grund für Ihren Pessimismus. In diesem Fall sollten Sie das Signal vielleicht sogar durchaus ernst nehmen und auch danach handeln. Aber dann war es wenigstens kein vorschneller Reflex, sondern es war das Resultat eines inneren Abwägens. Nehmen Sie also bitte mit, falls Sie dazu neigen, in neuen Situationen immer das Schlimmste zu erwarten, beurteilen Sie die Angelegenheit künftig nicht ganz so überhastet. Herodot schrieb einmal, die Eile ist die Wurzel vieler Übel. Nehmen Sie sich stattdessen etwas Zeit und überdenken Sie die Sache erst einmal in Ruhe. Nutzen Sie den Raum zwischen Reiz und Reaktion, wie Viktor Frankl es vorschlug. Wenn Sie ihn durch sorgfältiges Abwägen und Überlegen füllen, kommen Sie nahezu immer zu einer differenzierteren Einschätzung, einfach weil die Regionen Ihres Gehirns besser zusammenarbeiten. Das lässt Ihre pessimistischen Erwartungen vielleicht nicht immer gleich ganz vollständig verschwinden, aber Sie bekommen ein gutes Gegengewicht, das Sie ausgleicht. Ich habe Ihnen soeben ein paar Dinge erzählt, die Menschen, die unter einer düsteren Sichtweise des Lebens leiden, helfen können, ihr Denken und ihr Fühlen auf eine gute Weise zu beeinflussen, einfach um bessere Entscheidungen zu treffen oder sich schlichtweg wohler in ihrer Haut zu fühlen. Und dennoch möchte ich an dieser Stelle jetzt einmal ganz bewusst den Fokus wechseln und Ihnen darüber etwas erzählen, dass hin und wieder skeptisch zu sein, zu zweifeln und davon auszugehen, dass etwas schiefgehen könnte, durchaus auch seine Vorteile haben kann. Das fehlt mir in der Diskussion um Pessimismus sehr, sehr häufig in unserer heutigen Gesellschaft. Pessimismus klingt immer so ein bisschen nach verpassten Chancen und danach im Leben nicht wirklich voranzukommen. In unserer Kultur gilt er jedenfalls nicht als geeignete Grundlage, auf der irgendetwas Gutes entstehen oder wachsen könnte. Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist, wie man oft so flapsig sagt. Haha. Aber soll ich Ihnen was verraten? Ein so schlechtes Image hat der Pessimismus überhaupt nicht verdient. Denn, wie schon gesagt, er hat durchaus seine Vorteile. So sind Betroffene beispielsweise oft viel aufmerksamer. Wussten Sie das? Das hat ein Experiment aus Georgia einmal belegen können. In dem Versuch sollten 208 Teilnehmer Video-Interviews anschauen, die entweder Lügen oder Wahrheiten enthielten. Und das Ergebnis war, Personen in trauriger und pessimistischer Stimmung waren besser darin, Unwahrheiten zu erkennen. Nicht, weil sie hellseherische Fähigkeiten gehabt hätten, sondern weil sie sensibler auf widersprüchliche Aussagen reagierten. Heiter gestimmte Personen waren darin deutlich schlechter und fielen vergleichsweise schneller auf Falschaussagen herein. Ein zweiter Vorteil ist ihr oft besseres Gespür für Risiken. Ein leichtgradiger Pessimismus kann dabei helfen, Gefahren besser zu erkennen. So zeigte eine Analyse des British Household Panel Survey, in der mehr als 600 Personen über die Dauer von 18 Jahren beobachtet wurde, etwas sehr Spannendes. Optimisten verschleuderten im Schnitt 25% mehr von ihrem Geld, wohingegen Pessimisten meist deutlich vorsichtiger mit ihrem Geld haushalteten. Sie berücksichtigten Risiken stärker, was sie häufig vor finanziellen Fehlentscheidungen bewahrte. Was Optimismus also an Mut und Tatkraft mit sich bringt, kann Pessimismus oft mit Besonnenheit und Vorsicht auch wieder wettmachen. Also, wenn Sie das nächste Mal ein Auto kaufen oder eine Versicherung abschließen, würde ich Ihnen dringend empfehlen, sicherheitshalber einen Pessimisten mitzunehmen, bevor Sie unterschreiben. Und nicht zuletzt gibt es noch einen anderen sehr schönen Befund. Pessimisten zeigen oft mehr Herz und treffen weniger egoistische Entscheidungen. Eine australische Studie aus Sydney zeigte vor mehreren Jahren, dass sich Menschen in traurig-pessimistischer Stimmung stärker an der Gemeinschaft orientieren und nicht allein an ihren eigenen Bedürfnissen. Das führte dazu, dass sie sich insgesamt fairer verhielten. Das ist doch sehr sympathisch, finden Sie nicht? Bitte nicht falsch verstehen. Es kann für Betroffene selbst sehr belastend sein, wenn man überall und ständig das Schlimmste erwartet. Und in Verbindung mit depressiven Gefühlen kann das auch psychisch und physisch durchaus belasten. Ich sprach ja schon davon. Aber in leichter Ausprägung kann das negative Denken auch positiv sein, eben weil es aufmerksam macht und sensibel für Gefahren und Risiken. Und manchmal geht es nicht nur um den Kauf eines Autos, sondern um viel größere Dinge. Schon oft hätte die warnende Stimme von Pessimisten das Leben vieler Menschen retten können, wenn man rechtzeitig auf sie gehört hätte. Insbesondere klugen Frauen hat man in der Vergangenheit tragischerweise oft viel zu wenig Glauben geschenkt. Das glauben Sie nicht? dann folgen Sie mir bitte kurz in den Nordwesten Kleinasiens in geraumer Vorzeit. Die schönste Tochter des trojanischen Königs Priamos besaß eine außergewöhnliche Fähigkeit. Sie hatte die Gabe, die Zukunft vorherzusehen. Dieses Talent verdankte sie dem Gott Apollon, der sich unsterblich in sie verliebt und ihr diese Fähigkeit geschenkt hatte. Doch die Beschenkte erwiderte Apollons Liebe nicht. Das kränkte den eitlen Gott natürlich schwer, und so belegte er sie mit einem Fluch. Sie sollte zwar immer die Wahrheit sehen können, aber niemand würde ihr jemals glauben. So wurde ihre Begabung zu einer Qual, denn sie erkannte später den Untergang Trojas und sie warnte auch vor der List der Griechen, doch ihre Stimme verhallte. Die Trojaner waren einfach zu berauscht von dem festen Glauben an ihre Stärke und ihre Überlegenheit und glaubten, das Mädchen richte nur Unheil an mit ihren ständigen Unkereien. Tja. Und wie die Sache mit dem hölzernen Pferd ausging, wissen Sie ja. Troja fiel. Den Namen dieses jungen Mädchens kennen Sie wahrscheinlich alle. Er lautet Kassandra. Und wegen ihrer Geschichte bezeichnet man Warnungen, denen niemand Glauben schenkt, bis heute auch als Kassandra-Rufe. Die Geschichte zeigt uns etwas, das wir in unserer Hurra-Gesellschaft schnell mal vergessen. Positive Euphorie kann Menschen begeistern und motivieren, keine Frage. Aber sie kann eben auch zu einer gefährlichen Selbsttäuschung führen, wenn man alles Negative ausblendet oder gar leugnet. Eine einseitige Sicht führt oft zu fehlerhaften Entscheidungen, die man mit etwas mehr Besonnenheit und Zurückhaltung ganz anders hätte treffen können. In diesem Zusammenhang ist es ehrlich gesagt mehr als schade, dass wir heute unsere Heldenlieder und Gedichte ausschließlich immer über die mutigen Kämpfer und erfolgreichen Gewinner erzählen. Dabei verdanken wir den Fortschritt nicht ihnen alleine, sondern auch, und das zu einem nicht unerheblichen Teil, denjenigen, die vor bestimmten Entwicklungen warnten und für Zurückhaltung plädierten. Das Negative immer ein bisschen mitzudenken, wirkt natürlich nie so strahlend wie Tatkraft oder Entschlossenheit, ist aber langfristig oft von sehr, sehr hohem Wert, weil es Katastrophen verhindern hilft oder weil es auf Missstände aufmerksam macht, die wir anschließend zum Guten verändern können. Negatives Denken ist somit nicht immer nur eine Bremse. Es kann auch zu einem Motor werden, der etwas voranbringt. Beispiele dafür gab es schon viele. Und ein besonders schönes betrifft die Rettung unseres Planeten. Mitte der 1970er Jahre wiesen die beiden Chemiker Molina und Rowland nach, dass FCKW die Ozonschicht zerstören. FCKW kennen Sie, die sprachlich etwas bequeme Abkürzung für die unaussprechlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Und die beiden Wissenschaftler zeigten, welche Gefahren dadurch für das Ökosystem bestehen. Zunächst verhallten ihre Warnungen wie Kassandra-Rufe. Viele hielten ihre Sorge für völlig überzogen. Doch ihre Annahmen erwiesen sich schon sehr bald als richtig und wurden von mehreren anderen Forschern bestätigt. Im Jahr 1987 wurde ihre Forschung zur zentralen Grundlage für ein internationales Abkommen, das sogenannte Montreal-Protokoll. Es gilt als eines der erfolgreichsten Umweltabkommen überhaupt. Die Produktion von FCKW wurde daraufhin drastisch reduziert und schließlich nahezu vollständig beendet. Seit den 1990er Jahren erholt sich die Ozonschicht kontinuierlich. Man geht davon aus, dass allein durch diese gemeinsame Kraftanstrengung Millionen Hautkrebsfälle verhindert werden konnten. Es ist also letztlich einem pessimistischen Worst-Case-Szenario zu verdanken und nicht einem unbeschwerten, ach jetzt alle mal locker bleiben und schön lächeln, dass umweltpolitisch noch rechtzeitig etwas in Gang kam, bevor die Dinge unumkehrbar wurden. Ein solches Beispiel mag zunächst erstmal wie ein Einzelfall wirken, aber das stimmt nicht. In Wahrheit verdanken wir viele positive Entwicklungen dem negativen Denken im Vorfeld. Weil man das Schlimmste erwartete, zögerte man etwas, rechnete nochmal nach, kontrollierte ein weiteres Mal. Etwas Zweifel und Skepsis kann Leben retten. Ganz ehrlich, Über welche Brücke möchten Sie mit Ihrem Auto lieber fahren? Über eine, die von einem naiven Optimisten gebaut wurde, oder lieber über eine, die ein kritischer Pessimist doppelt und dreifach auf Statik und Belastbarkeit überprüft hat? Der Vater der Aufklärung, René Descartes, soll einmal gesagt haben, Zweifel ist der Weisheit Anfang. Und so sehr man seine Texte auch durchsucht, nirgends, wirklich nirgends findet man, dass menschliche Weisheit mit positivem Denken beginnt. Leider wurden Mahner und Warner für diese Weitsicht noch nie so richtig in unserer Gesellschaft gefeiert. Wir nicken ihnen allenfalls dankbar zu, wenn es gut gegangen ist, aber auf eine Bühne heben wir sie nur selten. Gefühlt sind sie halt doch irgendwie Bremsen, die den ganzen Laden aufhalten. Geben wir ihnen daher auch ihren verdienten Platz. Eine mögliche schlechte Entwicklung mitzudenken mag etwas weniger sexy wirken, einverstanden. Aber sie rückt uns einfach näher heran an eine sehr wertvolle Frage im Leben. Sie lautet, was machen wir, wenn es so kommt wie befürchtet? Und erst so gelingt es uns, tragfähige Lösungen und Alternativen zu überlegen, falls es mal schief geht. Der Optimismus kümmert sich nur selten darum. Etwas Pessimismus kann also zu einem sehr gesunden Vorsorgeverhalten führen und damit nicht nur zerstören, aufhalten, bremsen, wie es immer heißt, sondern etwas sehr Konstruktives in Gang setzen, das dazu führt, dass wir später nicht im Regen stehen. Der Liedermacher Klaus Klages beschrieb es einmal sehr schön. Unter Regenschirmen gehen Pessimisten, die Recht hatten. Das kann übrigens für einen selbst auch sehr entlastend sein. Man erlebt nämlich weniger Hilflosigkeit und Ohnmacht, wenn man sich gedanklich auf eine mögliche Gefahr vorbereitet. Die antiken Stoiker wie Seneca oder Epiktet waren davon überzeugt, dass Menschen weit weniger unter den Ereignissen an sich leiden, als vielmehr unter ihren oft überraschenden Hereinbrechen. Oder darunter erstmal nicht zu wissen, oh Gott, was mache ich denn jetzt überhaupt? Wer aber das Unglück, zumindest dort, wo es geht, gedanklich bereits ein bisschen mit einkalkuliere im Vorfeld, der sei gewappnet und erlebe später auch weniger Kontrollverlust. Dafür prägten die griechischen Philosophen einen schönen Ausdruck, und zwar die sogenannte Prämeditatio Malorum. Gemeint war nicht, und das ist mir an der Stelle ganz wichtig, immer das Schlimmste im Leben zu erwarten, sondern ein bisschen auf das möglicherweise Schlechte vorbereitet zu sein. Einfach, weil man es von Anfang an mitgedacht hat. Ich bin überzeugt davon, dass wir auch auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene beide Arten des Denkens brauchen, die sich gegenseitig in eine gute Balance bringen. Der italienische Philosoph Antonio Gramsci formulierte einmal einen wunderschönen Satz, wie ich finde. Was wir brauchen, ist ein Pessimismus des Verstandes und einen Optimismus des Willens. Wir brauchen in unseren Debatten die Dinge nicht immer positiv deuten oder wenden, nur damit es nicht wehtut. Wir müssen ehrlich und ohne Illusion auf die Realität schauen, auch wenn sie bitter ist. Nur dann können wir wirklich verstehen und auch sinnvolle und tragfähige Maßnahmen daraus ableiten. Aber gleichzeitig sollten wir uns davon nicht den Antrieb nehmen lassen, sondern uns von unseren Vorstellungen für eine gute, gemeinsame Zukunft leiten lassen. Und selbstredend brauchen wir in Zeiten der Veränderung eine Menge Optimismus, weil er Dinge voranbringt. Aber Optimismus darf gesellschaftlich nicht die einzige Lesart sein. Sie darf nicht zum alles beherrschenden Zwang werden. Auch der Pessimismus hat seinen verdienten Platz und damit gelegentlich auch sorgenvolle Gedanken, die sich in Form von Zweifel, Skepsis oder sonst was äußern. Er ist kein Fehler im System, sondern kann Risiken besser einschätzen helfen, auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen und damit ebenfalls viel Gutes bewirken. Derzeit reden doch alle über Vielfalt. Meist beziehen wir diese Forderung auf Ethnien, kulturelle Hintergründe oder auf Geschlechterrollen. Ich fände es schön, wenn wir uns auch bei unseren Denkmustern mehr emotionale Bandbreite erlauben würden. Denn erst die Vielfalt im Denken garantiert Fortschritt, bestmögliches Vorankommen bei gleichzeitigem Risikobewusstsein. Ich habe zum Schluss eine sehr bewegende Geschichte, die das auf eine wunderschöne Weise veranschaulicht. Es ist das packende Überlebensdrama einer Polarexpedition. Im Jahr 1914 brach der britisch-irische Polarforscher Ernest Shackleton mit dem Schiff Endurance zu einer großen Expedition in die Antarktis auf. Sein Ziel war unter anderem, sie erstmals vollständig zu durchqueren. Aber schon recht bald geriet das Schiff in Packeis und steckte irgendwann komplett fest. Dem Kapitän und seiner Mannschaft blieb keine andere Möglichkeit, als zu warten. Aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen wurden Monate. Ironischerweise bedeutete der Name des Schiffs Endurance ja so viel wie Ausdauer oder Durchhaltevermögen. Also der Name wurde hier quasi zum Programm. In dieser misslichen Lage zeigte Kapitän Shackleton einen Pessimismus des Verstandes, wie Gramsci es formuliert hatte. Er wusste, es gäbe vermutlich keine Rettung. Und seine Mannschaft und er wären bei extremer Kälte und bei begrenzten Vorräten weiterhin auf sich gestellt. Also rationierte er das Essen sehr, sehr strikt und er kalkulierte jeden Schritt immer mit Blick auf das Worst-Case-Szenario. Aber Shackleton zeigte auch einen Optimismus des Willens. Er ließ seine Männer auf dem Eis spielen, ließ sie Sportwettkämpfe machen, Theaterstücke und sogar gemeinsames Singen fand statt. Er strukturierte also den Tag seiner Leute, damit sie nicht den Verstand und ihre Zuversicht verloren. Und trotz allem Ausharren schloss das Eis sich immer unerbittlicher um den Schiffsrumpf, bis es ihn schließlich zerquetschte. Und auch hier zeigte Shackleton eine bemerkenswerte Fähigkeit, beide Denkmuster miteinander zu verbinden. Der nüchterne Blick auf die Gefahren und der zuversichtliche Blick auf Lösungen. Im Herbst des Jahres 1915 war klar, die Besatzung muss das Schiff aufgeben. Es gab keine Alternative. Die Expedition war offiziell ab diesem Moment gescheitert. Jetzt ging es nur noch ums Überleben. Aber er wagte eine Rettungsfahrt in einem offenen Boot über den Südatlantik zur Insel Südgeorgien. Ich habe es mir mal angeschaut auf einer Karte, bin so selten da. Das ist eine Strecke von 1000 Kilometern. Und er bewahrte sich während der ganzen Zeit die hoffnungsvolle Überzeugung, wir kommen hier raus. Und im August 1916 gelang es ihm schließlich tatsächlich zur Elephant Island zurückzukehren und alle, wohlgemerkt, alle zurückgelassenen Männer lebend zu bergen. Kein einziges Besatzungsmitglied kam ums Leben. Angesichts solcher Bedingungen grenzt seine Heldentat bis heute an ein Wunder. Shackleton wurde zwar im Nachhinein nicht für irgendeine Entdeckung in der Antarktis berühmt, aber für seine Führungsqualitäten und die beeindruckende Kombination aus Pessimismus und Optimismus, einem realistischen und schonungslosen Blick auf die Dinge, den er aber immer wieder mit einer stabilen Zuversicht ausglich, dass man immer etwas tun kann und dem Schicksal nie vollständig ausgeliefert ist, wenn man negative und positive Erwartungen miteinander verbindet und in ein besonnenes Handeln bringt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wollte Ihnen heute mal etwas über den Pessimismus erzählen, was Sie vielleicht nicht überall täglich lesen oder hören. Denn in einer Zeit, in der wir frenetisch den Sieg des Optimismus über die Krisen dieser Welt feiern, gewinnt der Pessimismus allenfalls den Trostpreis. Und ja, der Pessimismus hat seine Schattenseiten. Zumindest wenn er stark ausgeprägt ist, kann er einen Menschen Lebensqualität kosten. Negatives Denken kann als Stressfaktor erlebt werden und Gefäße und Immunsystem belasten. Falls Sie selbst davon betroffen sind, können Sie Ihr negatives Denken behutsam korrigieren. Dafür müssen Sie sich keinesfalls zwingen, positiver zu denken. Manchmal reicht es schon, es einfach langsamer zu tun. In keinem Fall jedoch sollten Sie sich grämen, wenn Sie hin und wieder einen schlechten Ausgang erwarten. In moderater Ausprägung hat Pessimismus nämlich auch seine Vorteile. So kann er sie sehr wachsam und aufmerksam machen. Er lässt sie oft weniger egoistisch handeln und er sorgt dafür, dass sie rechtzeitig Vorkehrungsmaßnahmen im Leben ergreifen und dadurch gefährliche Risiken minimieren. Machen wir uns klar, das Leben bleibt manchmal genau deswegen bunt, weil man manche drohenden Entwicklungen rechtzeitig schwarz sieht. Deswegen ist es auch in der Politik, in der Wirtschaft oder in der Medizin absolut sinnvoll, hin und wieder das Negative zu erwarten, auch wenn eine solche Haltung weniger heroische Strahlkraft besitzt. Denn erst dadurch können wir größtmöglichen Schaden von Menschen abwenden. Historisch betrachtet war Pessimismus schon oft der Architekt im Hintergrund, der dafür sorgte, dass eine Sache gut ausging. Ich schlage deshalb vor, sobald wir künftig wieder ein Hohelied über den Optimismus singen, halten wir zwischen den Refrains kurz inne und holen etwas Luft. Tiefe Atemzüge sollen dabei helfen, Emotionen runterzukochen und wieder klar zu denken. Habe ich irgendwo mal gehört. Bleiben wir fair und leben wir eine echte Vielfalt des Denkens. Denn für eine gute Zukunft brauchen wir beide Denkstile und Gehirne, die gute und schlechte Erwartungen in einen lebhaften Dialog bringen. Wie sagt man so schön? Der Optimist erfindet das Flugzeug, der Pessimist denkt an den Fallschirm. In dieser gleichberechtigten Arbeitsteilung können wir sicher abheben in die beste denkbare Zukunft.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.